Und was wir mit Karma halt anders machen wollen, ist wirklich zu sagen, nee, der Impact steht im Vordergrund. Wir gucken dann, wie wir das Ganze organisiert bekommen und gucken, ob wir da vielleicht eine kleine Rendite rausbekommen können. Aber auf keinen Fall ist es eine Voraussetzung, dass wir jetzt irgendwo eine Rendite für Investoren maximieren, die eh schon zu viel haben.
Purpose Projects.
Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen. Und wir lernen gemeinsam, was jeder einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an den Mikros bin einmal ich, Moritz, und an meiner Seite, beziehungsweise digital an meiner Seite, Boris. Hey Boris, was geht?
Moin Moritz, ja, und heute erwartet uns ein besonders spannendes Thema, was, glaube ich, ja, ziemlich jeden interessiert und jede. Money, Money, Money ist heute das Thema, denn unser Gast ist Seriengründer und Autor Sebastian Klein. Sebastian hat 2012 Blinkist gegründet, der ein oder andere kennt es vielleicht, eine App, die Bücher zusammenfasst. Ab 2016 baute er seine eigene ja, was heißt Beratungs-, Begleitungsagentur, wie wir gelernt haben im Verlauf des Gesprächs, The Dive auf. 2017 hat er als Mitgründer Neue Narrative mit begleitet und gegründet, dem Magazin zur Zukunft der Arbeit. Seit 2018 gibt es Karma Capital, ein VC, das in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert. 2019 war er auch noch Co-Autor des Buches The Loop Approach, ein Framework für Organisationen, um die eigene Arbeitsweise zu hinterfragen und sich von innen heraus zu transformieren. Und weil das alles noch nicht reicht und auch nicht genug ist, wie ihr gerade merkt an dem sehr langen Intro, seit Anfang dieses Jahres ist Sebastian auch noch Aktivist für gerechte Besteuerung bei TaxMeNow. So,
Yes,
Moritz,
und das
zurück zu dir.
war auf jeden Fall Rekord für das längste Intro, aber gerade dieses letzte Thema, gerechte Besteuerung bzw. gerechte Verteilung von Geld, das ist eines unserer Kernthemen in dieser Folge. Also macht euch jetzt hier keinen Stress. Die Folge ist sehr, sehr gut konsumierbar. Ja, denn Sebastian hat mit einem seiner ersten beruflichen Stationen, die Boris gerade aufgenannt hat, und zwar mit Blinkist, ein Exit hingelegt. Das heißt, er hat seine Unternehmensanteile verkauft und ja, mehrere Millionen gemacht. Aber anstatt die Kohle für sich zu behalten und Money, Money, Money zu singen, hat er entschieden und das auch publik gemacht, dass er 90% von diesem Investment, von diesem Exit direkt in gemeinnützige Zwecke stecken möchte. Und genau darüber sprechen wir mit Sebastian in dieser Folge, was für Zwecke das sind, welche Unternehmen das sind, ja, und wie es ihm jetzt ein Jahr nach dieser Entscheidung auch geht. Also, manche sagen ja, über Geld spricht man nicht. Bei Purpose Projects ist es anders, also viel Spaß mit der Folge. Frisch aus einem Retreat, wo er 10 Tage nicht gesprochen hat, freuen wir uns jetzt sehr, Sebastian Klein hier on air begrüßen zu können und hoffentlich sprichst du wieder. Hey Sebastian.
Freut mich da zu sein. Und ganz so frisch ist es nicht mehr. Ich bin schon seit 4 Wochen inzwischen wieder zurück und am Reden.
Okay, vermisst es denn schon die Stille oder?
Ich bin doch wieder ganz schön in diesen Berliner Hustle zurückgekommen. Also am Anfang, die erste Woche, habe ich mir das irgendwie noch sehr erhalten und es auch dann zeitweise ein bisschen vermisst, würde ich sagen. Aber jetzt kann ich mich bei manchen Tagen gar nicht mehr daran erinnern, wie es ist, nicht in diesem Alltagshustle zu sein.
Herzliches Willkommen auch von mir, Sebastian. Ja, dann hoffen wir, dass dein Besuch hier heute bei uns ein bisschen entspannter ist als der Berliner Hassel. Und du musst zwar auch reden, wäre gut, also wär nicht so gut, wenn nicht, aber ist doch ein bisschen entspannter als vielleicht im Berliner Arbeitsalltag, hoffentlich zumindest. Ja, wie unser Name schon sagt, du hast es vielleicht erraten, komischerweise, es dreht sich hier bei uns so gut wie alles um Purpose. Erste Frage vorab, ein bisschen einfacher vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Was verbindest du denn persönlich mit diesem Begriff Purpose?
Ich glaube, das ist eine ziemlich lange Reise. Also ich glaube, ursprünglich das mal entdeckt zu haben in diesem Kontext von, bei mir war das sowas wie Holacracy, also diese alternative Art auf Organisationen zu gucken. Da hat mir das damals irgendwie total eingeleuchtet, zu sagen, ah, wir reden vielleicht nicht mehr nur über Strategie, Ziele, Vision, sondern auch über sowas wie einen Sinn. Ich hatte dann zwischendurch, glaube ich, auch schon mal eine Phase, wo ich dachte so, boah, jetzt hat irgendwie jede noch so hardcore-hyperkapitalistische Beratung diesen Begriff für sich vereinnahmt, dass es irgendwie dann vielleicht der Begriff selber schon keinen Sinn mehr hat. Ja, und inzwischen bin ich vielleicht irgendwo dazwischen hat sich jetzt eingependelt. Aber genau, das war gleich so die Reise. Erstmal so ein Aha-Moment und dann irgendwann, als ich dann gehört habe, dass BCG jetzt eine Purpose-Beratung gekauft hat, um auch nur noch Purpose zu machen, dann dachte ich so, oh je, weiß ich nicht, ob ich den mit dem Begriff noch so viel verbinde.
Ja gut, dafür sind wir jetzt hier am Start, um den Begriff Reclaim Purpose statt Reclaim TikTok und so weiter, so will man Reclaim Purpose hier. Und wir haben ganz, ganz viele Themen, mit denen wir ja heute mit dir sprechen können. Wir haben aber ein Format am Anfang, das wir immer gerne machen, wo wir schon mal so ein paar Fragen wirklich, ja, sagen wir, abklappern, aber vor allem erstmal so ein Grundverständnis auch für die Hörer und Hörerinnen zu schaffen. Und das Format, das nennt sich die häufigsten drei.
Die häufigsten drei.
Die erste Frage an dich, Sebastian, vielleicht für Anfänger. Was heißt es eigentlich, wenn ein Startup von einem Exit spricht?
Na, Exit für mich, es gibt da bestimmt unterschiedliche Auffassungen, aber eigentlich sind es ja immer zwei Varianten. Entweder die Firma wird gekauft oder sie geht an die Börse. Also wird dann quasi, die Anteile werden gehandelt. Und Exit, der Begriff beinhaltet ja schon, dass die Eigentümer, also Gründer und Investoren, quasi raus können, heißt ihre Anteile verkaufen. Und also ich verbinde deswegen auch mit diesem Begriff eigentlich eher was Negatives, weil es für mich so eine Sicht auf Unternehmen ist, die sehr kurzfristig ist. Wir gründen was oder finanzieren was, um dann schon darauf hinzuarbeiten, dass wir da wieder rausgehen in 5 oder 10 oder wie viele Jahren auch immer. Also es ist für mich keine besonders langfristige Sicht auf eine Unternehmung. Und weil wir eben den Purpose hatten, in dem Fall ist der Verkauf dann halt der Purpose der Unternehmung. Also ne, man verwendet dann vielleicht noch irgendwelche anderen, schöneren Marketingbegriffe, die man so als Sinn vor sich herträgt. Aber eigentlich, wenn ich als Gründer und Investor den Exit anstrebe, ist das halt der Purpose unserer Unternehmung.
Verstanden. Und damit verbunden die zweite Frage, vielleicht auch eher was für Anfängerinnen und Anfänger. Was versteht man denn unter Verantwortungseigentum?
Der Begriff wird ja auch teilweise ein bisschen kontrovers diskutiert, weil dann auch die Frage war, kann man nicht auch verantwortlich unternehmerisch handeln, wenn man nicht in Verantwortungseigentum ist, was natürlich auch geht. Aber die Grundidee, die sich eigentlich hinter diesem Begriff verbirgt, Verantwortungseigentum oder Englisch Steward Ownership, der Begriff ist ein bisschen neutraler. Also es gibt die Stewards, die quasi als Treuhänder das Eigentum halten. Und die Idee, die darin verankert ist, dass es sowas wie einen klassischen Exit nicht gibt. Also das Eigentum am Unternehmen liegt im Unternehmen und wird dauerhaft gehalten und Anteile im Unternehmen sind nicht handelbar oder verkäuflich und niemand kann sich auch Gewinne entnehmen. Es gibt da natürlich viele Nuancen, auch Unternehmen mit Verantwortungseigentum können mit Investoren arbeiten, die irgendwann rausgekauft werden. Ja, das ist dann schon so eine Art strukturierter Exit, sagt man da manchmal, aber dieses spekulative Element von wir machen hier nur was, um möglichst schnell einen Wetteinsatz dann zu maximieren, der wird rausgenommen bei Verantwortungseigentum. Und jetzt gerade ist dieses Thema ja sehr präsent in Deutschland und steht auch im Koalitionsvertrag, dass es dazu eine eigenständige Rechtsform geben soll. Und gleichzeitig ist diese Idee, Unternehmen so zu strukturieren, schon sehr alt. Also es gibt in Deutschland sehr alte Firmen wie Bosch oder Zeiss, die das schon vor langer Zeit umgesetzt haben. Und jetzt gerade, würde ich sagen, ist es so eine Art Renaissance.
Und dann als dritte Frage, die auch sich viele wahrscheinlich stellen werden im Verlauf dieser Sendung. Wie ungerecht ist Vermögen bzw. Reichtum in Deutschland? Hast du da vielleicht irgendwie was dir direkt einfällt, wo allen klar wird, okay, das läuft hier schief?
Also ich glaube, egal wie ungerecht man es findet, man unterschätzt die Dimension noch, weil es, glaube ich, die meisten Leute können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie ungleich und ungerecht das Vermögen in Deutschland verteilt ist. Und es ist oft, genau, diese Zahlen sind dann oft so abstrakt. Aber es ist ja beispielsweise so, dass inzwischen die Hälfte der Deutschen zusammen, also ne, über 40 Millionen Leute besitzen in Summe nichts, weil sie entweder verschuldet sind oder halt wirklich nichts oder dann eben sehr wenig besitzen, sodass die Summe von diesen 40 Millionen Menschen null ist. Und gleichzeitig haben wir, gerade sind die neuesten Zahlen, glaube ich, 5%, also ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung besitzt die Hälfte von allem. Und das geht dann immer so weiter. Dann ein paar Familien besitzen zusammen irgendwie hunderte Milliarden Euro. Also es ist anhand dieser Zahlen, glaube ich, für die meisten Leute immer sehr abstrakt, sich das vorzustellen. Aber es ist also für mich wirklich ein unerträgliches Maß an Ungleichheit.
Krasse Zahlen auf jeden Fall, auch ein krass ausführliches Thema und wichtiges Thema, wozu man wahrscheinlich mit dir und auch mit vielen anderen noch einen eigenen eine Podcast-Serie wahrscheinlich machen könnte zum Thema Ungleichheit und ungleich unverteilt verteiltes Vermögen in Deutschland. Danke auf jeden Fall dafür. Machen ein bisschen härteren Cut und kommen natürlich erstmal zu dir als Person, weil du bist heute bei uns Gast im Podcast und wollen ein bisschen über deinen ja, Status quo heute und auch ein bisschen natürlich auch über deinen Werdegang sprechen. Wir haben es im Intro so ein bisschen erwähnt, neue Narrative, The Dive, Blinkist und Karma Capital. Du hast viele Unternehmen oder einige Unternehmen mitgegründet, bist bei einigen noch aktiv, bei einigen anderen wiederum nicht mehr. Gib uns doch mal vielleicht einen kurzen Einblick in deine Arbeit im Jahr 2024, jetzt im April. Wie sah beispielsweise so eine letzte Woche bei dir aus oder heute so ein klassischer Montag? Wir sind ja ein transparenter Podcast, können sagen, wir nehmen schön an einem Montag auf. Montag kurz vor 6, die perfekte Podcast-Zeit für Leute, die arbeiten, gerne noch länger. Gibt es da so einen klassischen Tagesablauf oder würdest du sagen, sowas gibt es bei dir gar nicht?
Es gibt einen klassischen Tagesablauf und dann gibt es immer die Ausnahmen. Aber bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich eigentlich für meinen Geschmack fast zu viele Themen gleichzeitig habe. Also mag es eigentlich immer gern, mich schon auch sehr tief in einzelne Themen einzudenken. Und jetzt gerade habe ich so viele verschiedene Sachen, dass ich das Gefühl habe, ich kann nirgendwo mehr richtig tief einsteigen, weil ich momentan wirklich, also ich mache noch zur Hälfte bei Neue Narrative NN. Bin ich weiterhin involviert, das Magazin zu machen, die Organisation weiterzuentwickeln. Die andere Hälfte meiner Zeit ist für den Aufbau von Karma Capital reserviert. Bauen wir gerade zu zwei Themen so eine Art Fonds auf. Ich sage immer Fonds in Anführungszeichen, weil wir noch nicht genau wissen, wie die aussehen. Und dann mache ich auch noch relativ viel Content und arbeite an einer Buchidee. Jetzt hatte ich eben schon zweimal 50% und das kommt jetzt noch so on top. Und dann bin ich noch bei Text Me Now und so ein paar anderen aktivistischen Sachen involviert. Also deswegen ist meine Woche doch immer ziemlich fragmentiert. Und so ein typischer Tag für mich ist aber so, dass ich eigentlich immer versuche, mir bis 11 Uhr keine Termine reinzulegen, dass ich morgens so ein paar Stunden habe, wo ich wirklich konzentriert an größeren Sachen arbeiten kann. Also zum Beispiel auch an Artikeln. Genau, und dann habe ich immer noch mit meiner Partnerin so eine Morgenroutine, dass wir uns die Zeit nehmen, morgens zusammen in Ruhe unseren Tee zu trinken und einmal so miteinander uns auszutauschen. Deswegen, früher bin ich diesen vielen Themen immer so bewegen, dass ich einfach dann noch früher angefangen habe zu arbeiten. Jetzt gerade versuche ich mich zu zwingen, auch ein bisschen durch dieses Retreat, auf dem ich war, dann erst um 8 immer anzufangen und nicht vorher schon einen Tag zu starten.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich musste gerade tatsächlich ein bisschen hier laut schon lachen, weil du Hälfte, Hälfte und dann ging es noch weiter. Ich kenn das, dass man auch da, das ist ja auch, das kommt manchmal auch in Wellen. Vielleicht macht man in dem einen Monat viel mehr an dem einen Thema als an dem anderen. Aber dieser Wunsch, dass man vielleicht eine Sache auch näher fokussieren möchte, das gilt ja vielleicht auch hier für einen Podcast. Und ich. Also wenn man Sebastian Klein bei Google eingibt, sieht man spätestens seit letztem Jahr, du warst bei ganz, ganz vielen Nachrichtenportalen, haben über dich berichtet. Du warst schon im Podcast zu Gast. Wir werden auch gleich über Blinkist sprechen, aber gibt es vielleicht irgendwas, worüber du heute auf jeden Fall auch mit uns sprechen möchtest, was wir vielleicht auch thematisieren sollten?
Ja, ich glaube, dieses ganze Thema Vermögen und Ungleichheit, das ist was mich sehr umtreibt. Aber ich habe natürlich auch Lust, mit euch über neue Narrative oder was wir gerade mit Karma Capital machen, zu sprechen. Die Sachen hängen ja auch alle so ein bisschen zusammen.
Die Brücke, die kriegen wir hin,
Und
glaube ich.
über Tee können wir gerne reden.
Okay, das merke ich mir für später.
Ich weiß nicht, Moritz, du bist auch eher so der Kaffee-Dude, ne? So, genauso wie ich, deswegen.
Kaffee und dann Chili, genau.
Ah, okay, gut. Und dann Tee, ne? Okay,
Und
alles
dann Tee.
klar. Gut, alles klar, haben wir das verstanden. Ja, auf jeden Fall sehr cool und krass, dass man mit dir über diese ganzen verschiedenen Themen sprechen kann. Aber wir wollen es so ein bisschen, wie du das gerne hättest, hier zumindest heute im Podcast versuchen, so ein bisschen konzentrierter einzelne Themen ein bisschen tiefer zu besprechen. Deswegen können wir gerne einmal bei Blinkist anfangen. Wir haben im Intro ja deine ganzen beruflichen Stationen, Erfolge schon so ein bisschen aufgelistet. Und wie gesagt, bei Blinkist können wir gerne einmal anfangen. Du bist Mitgründer dieser App. In Kürze vielleicht gesagt, für Leute, die es noch nicht gehört haben oder auch nicht wissen, was Blinkist ist. Was ist denn überhaupt Blinkist? Was kann man sich darunter vorstellen?
Das ist eine App für Sachbuchzusammenfassungen. Und genau, wie das damals anfing, war tatsächlich, es gibt ja oft diese Gründergeschichten, die so im Nachhinein als PR-Ideen entstanden sind, aber die Geschichte ist tatsächlich wahr, dass ich schon im Studium und einer meiner Mitgründer auch immer so diese ganzen Non-Fiction-Books, auch gerade so die amerikanischen Bücher, immer fleißig gekauft haben und die alle lesen wollten und dann gemerkt haben, man schafft es einfach nicht. Ich hatte immer so einen Stapel an oder halb oder auf jeden Fall selten ganz ausgelesenen Büchern darum liegen. Und daraus kam diese Frage, kann man da nicht so ein Zwischending mal bauen, wo man sich in 15 Minuten so die Kernaussagen von so einem Buch schon mal reinziehen kann. Genau, und so ist es entstanden. 2012 haben wir es gegründet und ich bin dann allerdings 2016 nach 4 Jahren dann operativ schon ausgestiegen und war jetzt die letzten Jahre bis zum Exit eher so von der Seitenlinie noch involviert und habe mir das angeguckt.
Ein bisschen zynische Frage vielleicht heutzutage. Wir haben ja so Themen und relativ große und öffentlichkeitswirksame Themen. Wir haben OpenAI, wir haben ChatGPT, wir haben, keine Ahnung, Perplexity, was auch immer es da so gibt auf der KI-Ebene, auf der KI-Schiene. Heutzutage würdest du sagen, in Zeiten von KI ist so eine App wie Blinkist für dich persönlich jetzt überhaupt noch relevant? Oder was kriegt ihr vielleicht auch an Feedback von Leuten, die Blinkist benutzen? Ist da irgendwie die Usage runtergegangen aufgrund von KI oder ist es gleich geblieben oder wächst das? Wie sind da so eure Erfahrungen oder zumindest das, was du mitbekommst?
Also ich kriege ja nicht so viel mit, aber jetzt die letzten Jahre jedenfalls, aber diese Fragen zu KI, die haben uns ehrlich gesagt die Investoren eigentlich von Anfang an gestellt, also auch 2012 war das schon ein Thema. Wie wollt ihr denn relevant bleiben? Und ich meine, jetzt verändern sich natürlich auch die Prozesse, wie dann die Inhalte erstellt werden. Aber von Anfang an war schon klar, guter Content, den Menschen gerne konsumieren mit einer guten User Experience, ist wahrscheinlich auch jetzt in mittelbarer Zukunft, erfordert schon noch Menschen, die daran mitwirken. Weil es gab ja auch, also uns haben dann auch viele immer gefragt, braucht es überhaupt? Es gibt doch Wikipedia. Mhm. Ja, aber wer drückt sich einen Wikipedia-Artikel aus und liest den dann? Also, als wir Blinkist gestartet haben, gab es auch schon GetAbstract, eine Schweizer Firma, die so PDF-Buchzusammenfassungen gemacht hat. Und ich hatte auch damals zum Beispiel in dieser Zeit, wo ich dann immer selber die Bücher nicht gelesen bekommen habe, dachte ich so, ach super, das gibt's ja schon, ich teste das mal. Und hatte dann halt diese ausgedruckten PDFs da rumliegen, die aber keinen Spaß gemacht haben zu lesen. Und deswegen war ja schon eine Sache, die wir mit Blinkist fokussiert haben, diese User Experience, dass es einfach Spaß macht, die Inhalte zu konsumieren.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist nicht mehr an Bord und das ist ja auch vor allem ja mit der Grund, warum du tatsächlich bei uns auf dem Purpose-Radar auch gelandet bist. Vor einem Jahr hast du, ja, fast genau vor einem Jahr zumindest öffentlich gemacht, du hast deine Anteile verkauft und statt wie, sag ich mal, 999 andere auch von 100 zu sagen, okay, danke fürs Geld, jetzt mache ich, was ich damit auch möchte und vor allem mehr Kapital daraus zu machen, hast du auf LinkedIn damals publik auch gemacht, dass du 90% von diesem Geld in wohltätige Zwecke steckst. Ich zitiere das einmal hier ganz kurz, damit wir so ein bisschen so dein wie du da vor einem Jahr getickt hast und vielleicht hat sich auch was geändert. Du hast damals geschrieben, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass extremer Reichtum einen schädlichen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Die zunehmende Vermögenskonzentration macht mir große Sorgen, denn sie zersetzt unsere Gesellschaft und zerstört die Demokratie. Für mich hängt sie außerdem direkt mit der Klimakrise zusammen. Jetzt ist ein Jahr später, fast auf den Tag genau, glaube ich. Wie ging es dir vor einem Jahr, als du diese Entscheidung getroffen hast und wie geht es dir heute mit der Entscheidung?
Das war ein längerer Prozess. Also das hat, genau, war ein längerer Prozess und hatte auch so, naja, also ich war mir nicht von Anfang an sicher, was ich da genau machen will. Und habe mich dann aber sehr sicher gefühlt mit der Entscheidung und habe es jetzt seitdem auch nicht bereut oder gucke da noch genauso drauf. Und gleichzeitig, es wäre jetzt auch gelogen zu sagen, dass ich nicht auch mal Tage habe, wo ich mir denke, ach, vielleicht wäre es doch alles ein bisschen bequemer, wenn ich das nicht so gemacht hätte. Also die habe ich schon. Aber so sind wir ja alle, dass man mal gute und schlechte Tage hat. Genau, aber sonst würde ich da im Wesentlichen noch genauso drauf gucken wie damals.
Wie hast du, wenn man das überhaupt fragen darf und du das beantworten darfst, wie hast du das Geld also verteilt in Anführungsstrichen? In welche Projekte hast du das Geld dann umverteilt und gesteckt? Und anschließende Frage, hast du das ganze Geld dann schon verteilt und in Projekte investiert oder noch nicht ganz?
Also das war dann auch wieder ein längerer Prozess, diese Frage, also weil ich mich schon gefragt habe, okay, wie kann man jetzt, wenn man das Geld jetzt nicht für den Eigennutz hernimmt, wie kann man denn einen möglichst großen positiven Effekt damit stiften? Und die Lösung, ob bei der ich dann gelangt bin, ist jetzt ja im Grunde genommen dieses Projekt Karma Capital, an dem ich gerade arbeite, was so ein Hybrid ist aus, also Philanthropie, dass wir schon auch Geld einfach rausgeben an Projekte, wo nichts zurückkommt. Und wir nutzen das Kapital aber gleichzeitig auch, um innerhalb des kapitalistischen Systems neue Strukturen aufzubauen. Also wo es dann schon darum auch geht, Geld zu investieren, auch wieder zurückzubekommen. Nur dass das alles halt in so einem Rahmen stattfindet, der jetzt nicht mein privates, mich selbst immer reicher machendes Vermögensvermehrungsvehikel ist, sondern halt eine gemeinnützige Struktur. Und um es ein bisschen konkreter zu machen, wir haben jetzt mit zwei Themen angefangen. Das eine ist, dass wir so ein Vehikel aufbauen, um in Unternehmen Verantwortungseigentum zu investieren, weil ich das für ein, hatten wir eben schon kurz, aber das ist für mich einfach schon ein wichtiger Baustein in dieser Wirtschaft der Zukunft, weil ich glaube, dass die Unternehmen wirklich anders wirtschaften und dass dadurch, also dass sie auch helfen, dieses Ungleichheitsproblem zu lösen. Und das zweite ist ein Fonds für gemeinwohlorientierte Medienunternehmen, wo wir so ein Hybrid bauen, aus einerseits wirklich dann so ein, auch wieder ein Vehikel, das investiert, ohne Renditeerwartung in Unternehmen. Und darüber hinaus beteiligen wir uns aber auch an einem philanthropischen Fonds, den wir mit ein paar Stiftungen gemeinsam aufbauen, also wo dann Fördergelder rausgegeben werden an journalistische Projekte. Genau, und was danach als nächstes kommt, da müsstet ihr mich nächstes Jahr nochmal einladen, weil die beiden Themen, mit denen haben wir jetzt erstmal gestartet. Und
Okay.
wir unterstützen daneben noch ein paar Non-Profit-Projekte, aber da sind die Summen jetzt, die wir da gerade stemmen, jetzt noch nicht so groß, um ehrlich zu sein, dass ich das, also das, was ich eben beschrieben habe, ist schon der Schwerpunkt jetzt erstmal der Arbeit.
Ist das denn öffentlich, wo du, also kannst du irgendwelche klaren Organisationen auch schon so nennen, wo das reingeflossen ist, oder bleibt das alles erstmal so ein bisschen geheim? Bei Karma Capital, du hast gerade schon gesagt, so dass jetzt so das neue Baby, dass du brauchst irgendwie einen Rahmen natürlich dafür auch, um das Geld dann auch wirklich gut und vor allem sinnvoll ja, zu investieren, zu spenden. Da ist auch vielleicht sogar wichtig, so was für Erwartungen gibt es da auch vom Staat? Ich weiß, bei Spenden kann man wieder auch absetzen, bei Investments hat man eine Renditeerwartung. Ich glaube, du tickst da ja ein bisschen anders. Wie, also kannst du uns da ein paar Organisationen schon sagen oder noch nicht?
Also ich bei dem Verantwortungseigentumsthema ist es ein bisschen konkreter schon, weil wir da ein paar Schritte weiter sind. Bei dem Medienthema ist es jetzt leider noch so ein bisschen, vielleicht ein paar Monate zu früh, um da konkreter zu werden. Das sind jetzt aber viele Punkte, die mir da einfallen. Also mir geht es einerseits halt darum zu sagen, also ich glaube, dieser ganze Finanzmarkt, da wo Geld rumgeschoben wird, in Sachen reingesteckt wird, um Geld arbeiten zu lassen, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist wirklich ein Riesenproblem in unserer Wirtschaft. Und verbunden mit diesem Ungleichheitsproblem, wir haben halt wirklich viele Menschen, die so reich sind, dass sie keine Rendite brauchen. Die müssen ihr Kapital nicht vermehren. Und gleichzeitig ist es so, dass in diesem System, Finanzmarkt, ist es so ein Imperativ, den keiner hinterfragt, dass je größer dein Kapital, desto höher deine Rendite. Ne? Die Player, die am meisten Geld haben, kriegen auch die größte Rendite. Das heißt, die Ungleichheit vergrößert sich die ganze Zeit und keiner hinterfragt das. Und mir stößt es besonders auf, wenn es dann heißt Impact Investing, also ne, Impact im Sinne von, wir versuchen eigentlich vorrangig eine positive Wirkung zu erzielen. Und wenn man dann genauer hinguckt und merkt, ach stimmt, aber die Grundvoraussetzung ist immer noch, dass die Rendite maximiert werden soll und Impact ist jetzt nur so ein, das nehmen wir auch nochmal mit, weil es irgendwie nett klingt oder so. Und was wir mit Karma halt anders machen wollen, ist wirklich zu sagen, nee, der Impact steht im Vordergrund. Wir gucken dann, wie wir das Ganze organisiert bekommen und gucken, ob wir da vielleicht eine kleine Rendite rausbekommen können. Aber auf keinen Fall ist es eine Voraussetzung, dass wir jetzt irgendwo eine Rendite für Investoren maximieren, die eh schon zu viel haben. Weil das ist wirklich, finde ich, einer der entscheidenden Fehler in diesem System. Und genau zu deiner Frage, was das so für Unternehmen sind beim Verantwortungseigentum, sind wir dabei, in vor allem frühphasige Unternehmen zu investieren. Das sind dann Unternehmen wie Wild Plastic oder Wild mit VYLD oder Club Talent, also relativ frühphasige Unternehmen, die jetzt gerade in Verantwortungseigentum so in dieser Startup-Phase sind. Weil mir das auch natürlich Spaß macht, dass ich selber diese Phase kenne und da vielleicht auch ein bisschen noch mit ein paar Tipps zur Seite stehen kann. Genau, und bei dem Medienthema sind wir jetzt gerade dabei, das zu sortieren, aber da wird der Fokus sein, jetzt nicht unbedingt Medienunternehmen, wo ihr oder ich primär in der Zielgruppe wären, sondern es geht schon stärker darum, jetzt Journalismus zu stärken oder auch Medienunternehmen zu stärken, die diese Demokratiekrise helfen zu lösen, weil wir heute wirklich viele Menschen haben, die nicht mehr von journalistischen Inhalten erreicht werden, die halt dann wirklich ihre politische Meinung bilden auf der Basis von Desinformation und von irgendwelchen AfD-Influencern oder jetzt um ein Beispiel zu nennen. Genau, und diese Medienlandschaft zu stärken, die dem entgegensteht, das ist das Ziel dieses Medienfonds.
An der Stelle sei mal erwähnt, wir hatten schon Pia Lamberti von CEMAS hier im Podcast. Und jetzt die allerletzte Folge war mit Annalena von Hodenberg von HateAid. Zwei sehr tolle Organisationen, die, ich glaube, genau diesem Purpose auch wirklich nachgehen, Demokratie zu fördern mit Medien beziehungsweise mit Wissensaustausch auf einer besseren Ebene. Ich kann das nachvollziehen, weil das ist so ein Kampf David gegen Goliath, habe ich immer den Eindruck.
Ja. Und das, ich finde auch, also HateAid ist da so ein gutes Beispiel, weil wir haben dann einerseits, wir sehen halt, wir haben diese riesigen Social-Media-Plattformen, die ja wirklich nur davon angetrieben werden, dass Leute da ihr Kapital vermehren wollen und die sich dann komplett der Verantwortung entziehen, dass sie irgendwie Demokratien in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich in erster Linie beschädigt haben und nicht gestärkt haben. Und dann müssen wir mit irgendwie Spenden oder staatlichen Geldern, jetzt in dem Fall sind Spendengelder, sowas wie HateAid finanzieren, was dann versucht, sich mit solchen riesigen, finanzstarken Organisationen anzulegen. Also, und das ist halt, was ich auch meine, dass dann, finde ich, Investoren sich dieser Verantwortung bewusst sein müssen. Wenn ich mein Geld mit einem Investment in Meta verdiene, ist es halt auch, es ist dann auch ein Impact-Investment, aber der Impact ist halt krass negativ.
Kannst du dir denn vorstellen, dass es mal so ein TikTok in Steward Ownership, also in Verantwortungseigentum, auch mal geben könnte? Auf so einer Skala?
Also ich würde es mir total wünschen, weil ich glaube, dass die Plattformen, die kontrollieren, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, dass die in den Händen von so krass profitorientierten Organisationen sind und bei TikTok vielleicht sogar noch mit staatlichem Einfluss. Also wenn du das vor 50 Jahren irgendwelchen Demokratie-Befürwortern erzählt hättest, dann hätten die gesagt, oh wow, das klingt nach einer ganz schön krassen gesellschaftlichen Dystopie und da sind wir jetzt. Also ich glaube, irgendwie müssen wir das lösen, weil das glaube ich nicht, dass es auf Dauer funktioniert. Und jetzt zu der Frage, ob sowas in Steward Ownership funktionieren kann. Ich glaube, momentan ist es echt schwer, so viel Kapital zu bewegen, wenn du nicht über diese Gierschiene kommst und 15% Rendite versprichst. Leider.
Etwas düstere Aussichten, also wenn du sagst, vor 50 Jahren, wenn du das jemandem erzählst, ich weiß nicht, ob 1984... sind keine 50 Jahre, ne? Oder? Ich kann nicht rechnen. 40. Aber von George Orwell bis zum heutigen Tag 2024. Es ist leider noch Realität. Und in diesem Zuge natürlich Annalena von HateAid und Pia hatten wir. Shoutout natürlich auch an Chris von Wild Plastic, der auch schon hier zu Gast war. Also Ich merke schon, wir laden auf jeden Fall die richtigen Leute immer ein. Das ist nochmal eine Bestätigung. Also danke auch dafür, Sebastian. Ich würde nochmal kurz mit einer Frage, bevor wir zu unserem zweiten Format des Podcasts kommen, nochmal beim Thema Exit Game bleiben, wenn man das so nennt. Du hast mal in einem FAZ-Interview genau dieses Game als extrem toxisch bezeichnet. Vielleicht kannst du nochmal in 2, 3 Sätzen kurz skizzieren, warum das deine Meinung ist.
Es ist ganz schön schwierig, sich da auf 2, 3 Sätze zu beschränken, weil da so viel dran toxisch ist.
Ja, auch mehr, raus. Kein Problem. Mehr keiner sein. Zählt hier. Du hast gemerkt, wir sind schlecht in Mathe.
Ja, das ist gut. Also ich finde, es ist wirklich auf so vielen Ebenen toxisch, weil einerseits, das hatten wir vorhin schon, baust du halt eine Organisation, die wirklich als oberstes Ziel verfolgt, dass der Shareholder seinen Profit maximiert und alles andere ist dann halt nur Mittel zum Zweck. Was ich auch gesehen habe, ist, du baust halt auch so ein Ökosystem, wo halt ganz viele junge Leute irgendwie antreten, super motiviert sind, dann vielleicht auch am Anfang von irgendwelchen Investoren gepusht werden. Und dieses System ist ja darauf ausgelegt, dass es halt auch super viele Verlierer gibt. Und die sind nicht unbedingt jetzt Verlierer, weil sie schlechter oder blöder sind oder so, sondern jetzt im Fall von Blinkist hatten wir sicherlich auch einfach Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein mit diesem Thema. Das wäre vielleicht ein Jahr früher oder 2 Jahre später dann schon nicht mehr so einfach gewesen, damit erfolgreich zu sein. Und ich finde auch diese Dynamik, die du innerhalb des Unternehmens kreierst, in der Regel hast du dann ja oben, das ist schon das Schlimme, genau, hast du halt die Investoren, darunter kommen dann die Gründer, denen die Anteile gehören, dann hast du vielleicht noch so ein paar First Employees, die vielleicht so ein paar virtuelle Shares oder so Instrumente in die Hand bekommen, die so aussehen sollen wie Anteile, aber eigentlich keine Sinn. Und du kreierst da auch wieder so eine Hierarchie und ich finde das gipfelt dann darin, dass du dann ja quasi auch aus Investorensicht sagst, na lass uns mal den Mitarbeitern auch vielleicht nicht zu viele Employee Stock Options oder sowas geben, weil wenn die beim Exit dann alle reich werden, dann verlassen die das Unternehmen, ne, wir müssen die aber auch ja an den nächsten weiterverkaufen und also du hast all diese Dynamiken, die halt, finde ich, aus so einer Homo economicus Brille vielleicht Sinn machen, aber die einfach kein, also für mich einfach kein guten Menschenbild entsprechen. Und ich finde auch, also meine Beobachtung ist auch, dass du kriegst halt auch Gründer, wenn du dieses Game jahrelang mitspielst, macht das halt auch was mit dir. Ne, jemand gibt dir diesen Incentive vor, das ist jetzt dein Sinn, hier die Karotte heißt Exit und dann strampelst du halt da 10 Jahre für, das macht ja auch was mit der Person.
Das Verrückte ist ja, du kennst ja wirklich beide Welten, also du hast ja wirklich so viel Kohle bekommen durch einen Exit und jetzt hast du dich damals auch schon mit Verantwortungseigentum beschäftigt oder war das, weil du diese Blinkist-Zeit, du hast ja mit 3 Mitgründern aufgebaut, haben die ihre Anteile auch verkauft und habt ihr gemeinsam diese Zeit so, was passiert hier eigentlich gerade so erlebt oder so, wo war da der Aha-Moment, dass es so toxisch dann auch ist?
Ja, in so einem Exit-Fall bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zu verkaufen. Ne? Das ist ja auch Teil dieses Games, dass man halt Verträge unterschreibt, wo drin steht, du musst dann verkaufen, ne? Du hast dann gar keine Option. Und für mich war es halt so, als wir Blinkist gegründet haben, ich hab Psychologie studiert, ich wusste nicht mal, was ein Investor ist. Ne? Als wir da die ersten VCs mit dazu geholt haben, wusste ich gar nicht, was das bedeutet und habe das dann erst später verstanden. Und habe dann auch ehrlich gesagt, als ich raus bin aus Blinkist, habe ich mich halt viel mit diesen Themen beschäftigt, wie baut man eine menschenzentrierte Organisation und bin erst dann auch in dem Zug, weil ich halt dann auch viel in Konzernen war und so, habe ich dann irgendwann für mich gemerkt, so krass, diese Fragen, wie man eine menschenzentrierte Organisation baut, die stößt immer an Grenzen, wenn du halt eine Shareholder-Struktur zum Beispiel hast, weil dann viele Dinge gar nicht möglich sind. Und so bin ich eigentlich zum Verantwortungseigentum gekommen, zu sagen, wenn ich eigentlich wirklich eine Organisation bauen will, die meinem Menschenbild entspricht, dann muss ich das auch auf der Eigentumsebene tun.
Ja, ich glaube, wir könnten noch, ich weiß nicht, wie viele Fragen, nur zu diesem sehr, sehr krass spannenden Thema, was wir so in der Art und Weise, glaube ich, noch nicht im Podcast behandelt haben. Thema Exit und alles, was dazugehört und alles, was vor allem nicht dazugehören sollte. Also danke auf jeden Fall dafür. Wir machen auch hier einen relativ harten Cut und kommen, wie angekündigt, schon zu unserem zweiten überragenden Format, was sich Purpose Preguntas nennt. Dank Moritz. der leicht spanische Anschlag. Im Prinzip sind das nichts anderes als 5 schnelle Fragen und dann natürlich, wenn du magst, auch 5 schnelle Antworten. Heute in der Edition natürlich alle angelehnt an dich, überraschenderweise. Und ich mache gerne mal den Start, Moritz, mit der ersten Frage, die nämlich lautet: Yoga oder Lesen? Vielleicht auch bei Blinkist, weiß ich nicht. Was entspannt dich mehr?
Yoga.
Du investierst in Startups. Welche Eigenschaft bringt für dich denn eine erfolgreiche Gründerin, ein erfolgreicher Gründer vor allem mit?
Selbstreflexion.
Perfekte Überleitung zur dritten Frage. Welcher Artikel oder welcher Text bei der Neuen Narrative macht dich besonders stolz?
Der Text, in dem Dominik, unser Designer, über sein ADHS berichtet.
Cool, den suchen wir raus und verlinken wir dann. Dann, du hast, warst selber mal Berater, hast gerade sogar einmal kurz über Boston Consulting Group einmal kurz gesprochen. Du hast das selber als sehr traumatisierend in dein LinkedIn-Bio geschrieben, fand ich schon sehr lustig. Jetzt hast du mit The Dive tatsächlich aber auch eine Beratungsfirma selber mitgegründet, was ich irgendwie auch lustig fand. Was macht denn The Dive anders als so ein Boston Consulting Group?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich merke das auch manchmal, dass ich mit diesem Begriff Berater immer noch so fremdele. Und The Dive, würde ich sagen, der Unterschied, wir sagen halt immer eher, wir sind eigentlich eher Begleiter als Berater. Also ich bin da auch, also um auch die ganze Geschichte zu geben, wir haben die GmbH zusammen gegründet, aber The Dive gab es vorher schon als GbR. Ich bin dann dazu gestoßen, dann haben wir die GmbH zusammen gegründet. Da finde ich nur wichtig, um mich hier nicht mit fremden Lorbeeren zu schmücken. Mhm. Und genau, The Dive, der Ansatz ist eine systemische Organisationsberatung und das ist, also der Unterschied, vielleicht um es ein bisschen überspitzt zusammenzufassen, ist für mich, ein BCG-Berater bringt immer Antworten, ne? Also der Manager beauftragt den Berater, um Antworten zu liefern, zu sagen, so müssen wir es machen, hier ist die Story, hier sind die schönen Slides, und was sowas wie The Dive macht, ist eher einen Prozess anzubieten und eher eine Veränderung in der Organisation zu begleiten, aber auch mit dem Ziel, dass danach die Organisation gestärkt ist und auch selber solche Prozesse eigentlich ohne Begleitung weiterführen kann. Bei BCG und den anderen Beratungen dieser Art ist ja so, dass man die Organisation eher schwächt. Also du machst ein Beratungsprojekt und danach entsteht dann gleich der nächste Bedarf. Was ich sehr kritisch finde, vor allem weil diese Beratungen ja auch heute unseren Staat an vielen Stellen beraten und da auch Aufgaben übernehmen, die sie eigentlich meiner Meinung nach nicht übernehmen sollten.
Sehr spannend, und ich glaube auch zu dem Thema, also zumindest Big Four Beratung, gab es glaube ich auch neulich mal einen Beitrag im ZDF oder irgendwo anders, habe ich gesehen, auch sehr lohnenswert, auch sehr spannend da mal zu sehen, weil du es gerade angesprochen hast, dass natürlich auch Bundesregierung und so weiter auch sich gut und viel und gerne beraten lassen und bestimmt auch für gutes Geld, deswegen verlinken wir auch in den Shownotes. Kommen wir zur letzten Frage, zur schnellen Frage. Verrücktes Gedankenspiel, wenn du auf einmal ab morgen sehr viel mehr Freizeit hättest und ein neues Startup gründen und starten könntest, was wäre denn das?
Es würde vom Tag abhängen. Das wäre wahrscheinlich Tagesform, weil es schon viele Themen gibt, die mich sehr interessieren. Also ich könnte mir sehr vorstellen, mich noch mehr in der Verkehrswende zu engagieren, auch wenn das echt ein frustrierendes Thema ist. Und ich, also da glaube ich nicht, dass ein klassisches Startup die Lösung ist. Da geht es dann eher um Aktivismus und politische Reformen, meiner Meinung nach. Ich würde auch gerne einen Waldgarten gründen mit ein paar Leuten, die wissen, wie man sowas macht. Also so ein Permakultur, Landwirtschaft, ich habe da keine Ahnung von. Ja, und ich würde auch was mit Tee gründen und mich die nächsten 10 Jahre nur noch mit Tee beschäftigen.
Ja, komm, dann lass uns einmal kurz über Tee sprechen und danach aber noch einmal kurz über Steuern. Was fasziniert dich so an Tee? Kommt das von deinem Interesse von Yoga? Ich weiß, da gibt es viel Verknüpfung auch zwischen Yoga und Tee, oder wie kommt das?
Also ich war auch lange so ein Kaffeetrinker und bin dann irgendwann zum Teetrinker geworden und bild mir ein, dass das echt auch so die Entwicklung in meinem Leben so ein bisschen charakterisiert, weil für mich Tee halt was viel Kontemplativeres ruhigeres ist. Ne, ich habe Kaffee immer wie so eine funktionale Droge zu mir genommen. Ich brauche jetzt Koffein und muss noch einen reinkippen, um wieder leisten zu können. Und Tee ist irgendwie so, den trinke ich morgens mit meiner Freundin so in so einer richtigen, in so einem richtigen Ritual. Wir nehmen uns da ganz viel Zeit für. Und ja, ich, also für mich ist das wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Und ich kann auch generell viel mit so fernöstlicher Lebensanschauung und den Kulturen in Südostasien zum Beispiel, kann ich mich irgendwie wahnsinnig gut connecten, und die haben ja alle auch Teekulturen.
Sehr spannend. Tut mir wahnsinnig leid, dass ich hier heute für die thematisch harten Cuts zuständig bin, aber wir kommen, Moritz hat es gerade schon angekündigt, wir biegen so ein bisschen auf die Zielgeraden ein und kommen jetzt vom Tee tatsächlich zu Steuern. Ja, selten so einen unsexieren Themenübergang gehört, aber so wichtig. Ist das manchmal, aber wichtig, genau. Du setzt dich als Aktivist ja bei Tax Me Now für gerechtere Steuern ein. Wir haben einen Zeitartikel gefunden, in dem vor kurzem mal geschrieben stand, dass den höchsten Steuersatz in Deutschland Normalverdienerinnen und Verdiener zahlen. Das zeigt wohl eine Studie des Netzwerks Steuergerechtigkeit und unter anderem auch Oxfam. Während eine Mittelstandsfamilie im Durchschnitt 43% Steuern und Sozialabgaben auf das eigene Einkommen zahlt, zahlen Multimillionäre durchschnittlich nur 29% an Abgaben. Milliardäre, du hast es gerade vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, kommen sogar noch günstiger weg. Noch so eine einfache Frage, die wahrscheinlich überhaupt nicht einfach zu beantworten ist. Was zur Hölle läuft es bei uns in Deutschland eigentlich schief beim Thema Steuern?
Du, ich frage mich das auch schon eine ganze Weile. Das ist echt absurd. Weil ich glaube, also ich glaube, dass es jetzt so langsam anfängt, dass doch Leute sich dafür interessieren, dass auch die Parteien jetzt langsam anfangen, sich dazu zu positionieren, was sie ja über lange Zeit echt nicht gemacht haben. Weil ich glaube, dass bisher den meisten Menschen das gar nicht klar ist, dieses, ne, dass du als normal sterblicher Durchschnittsverdiener, du könntest einfach 400 Euro mehr im Monat netto auf dem Konto haben, wenn die Leute, die richtig viel Geld haben, die Steuern bezahlen würden, die in unserer Verfassung eigentlich für sie vorgesehen sind. Ich glaube, diese Zusammenhänge sind vielen Menschen gar nicht klar, dass sie deutlich mehr hätten, wenn andere Leute faire Steuern bezahlen würden. Und also warum das in so eine Schieflage geraten ist, ich glaube, ein wichtiger Baustein ist wirklich Lobbyismus. Also das Netzwerk Steuergerechtigkeit, die ihr ja gerade schon erwähnt habt, die haben da echt gute Arbeit zugemacht und zeigen, dass einfach wir 30 Jahre krasse Lobbyarbeit haben, die dazu geführt hat, dass wir wirklich jetzt Steuergesetze haben, die eigentlich nicht unserer Verfassung entsprechen. Ja, unsere Verfassung sieht ja eigentlich vor, dass alle die gleichen Lebenschancen haben, und so diese Idee von progressiver Besteuerung, was heißt, je mehr du hast, desto höher dein Steuersatz, das ist eigentlich eine zivilisatorische Errungenschaft. Und ihr habt ja gerade beschrieben, wir haben momentan ein degressives Steuersystem, also das Gegenteil davon. Und das in Kombination mit so einer populistischen Agenda, wo dann immer die Normalsterblichen dann aufgestachelt werden, auf die Sozialhilfeempfänger zum Beispiel zu gucken. Wobei die Summen, ne, die da bewegt werden, die sind viel kleiner als die nicht bezahlten Steuern am anderen Ende der Verteilung, und trotzdem werden die Leute dann in diese Richtung aufgewiegelt. Das finde ich echt ziemlich, also finde ich sehr schwer zu ertragen.
Sebastian Klein, a.k.a. Bernie Sanders hier im Podcast, gefällt mir sehr. Wir brauchen ja so ein bisschen irgendwie Lösung. Also ich, gerade bei dem Thema Steuern, ich höre da zwar häufig immer so Probleme, aber ich bin immer dann so, ja, was sollen wir dagegen tun? Das ist auch, also du sagst selber, Lobbyarbeit ist aber auch gerade das so das Musterbeispiel für deutsche Bürokratie, was bei mir jedwede Passion, die ich vorhabe, dass du die hast, sich dafür einzusetzen, bei mir erlischt die direkt. So, ja, okay, ist halt so. Ist dann so eine doofe Haltung, weiß ich, aber was können wir überhaupt dagegen tun, diese Ungerechtigkeit ja aufzulösen?
Also das ist wirklich ein politisches Thema. Es muss jetzt einfach so gesellschaftlich so groß werden, dass keine Partei mehr vorbeikommt, sich dazu zu positionieren. Und dann ist es auch relativ einfach lösbar, ne? Weil es kann jederzeit können Gesetze so geändert werden, dass da was ganz anderes bei rauskommt, bei der Steuerbelastung. Und also ich finde es auch absurd, weil wir haben ja jetzt gerade ständig Probleme, wo alle denken, oh je, unsere Schulen sind unterfinanziert, wir können keine Klimatransition finanzieren, dies und das, überall fehlt Geld. Das Geld ist ja da. diese paar Milliarden, die da immer fehlen, oder vielleicht mal 50 Milliarden, das ist ja nichts verglichen mit dem, was wir an Privatvermögen haben. Und genau, das ist jetzt vielleicht nicht, also es ist vielleicht einerseits nicht die befriedigendste Antwort, andererseits finde ich aber auch doch, weil das, ne, was wir alle dazu beitragen können, ist es halt politisch einzufordern. Und ich bin mir auch sicher, dass sich jetzt Parteien dazu positionieren werden, weil man kommt jetzt nicht mehr dran vorbei.
Wir wollen es hoffen. Das ist auf jeden Fall ein hoffnungsvolles Fast-Schlusswort von dir, weil eine Frage haben wir noch, und zwar die letzte, die wir jedem unserer Gäste stellen im Podcast. Wer muss denn deiner Meinung nach auf unseren Purpose-Radar? Wir haben so ein Radar, wie der Name schon sagt, wo wir ja inspirierende Persönlichkeiten, aber auch Unternehmen, Organisationen, Bücher, Podcasts, keine Ahnung, Teesorten, was auch immer, alles gerne aufnehmen, wo du sagst, da müssen wir und unsere Zuhörenden auf jeden Fall mal was von gehört haben oder gelesen oder probiert haben. Was auch immer dir einfällt.
Also vielleicht anknüpfend an die letzte Frage. Ich finde, es gibt einige Organisationen, die wirklich tolle Arbeit machen und denen wir überhaupt zu verdanken haben, dass dieses wichtige Thema jetzt langsam mal an die Öffentlichkeit kommt. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit habt ihr schon erwähnt. Das ist eine Organisation, die ich auch allen nur raten kann, zu unterstützen. Die freuen sich über Spenden. Und die Bürgerbewegung Finanzwende, die auch sich mit der Finanzlobby anlegen. Das sind zwei zivilgesellschaftliche Organisationen, die bilden quasi die Gegenlobby. Die in unserem Namen, nämlich der 99%, legen die sich mit den 1% an. Und das finde ich wirklich mutig und unterstützenswert. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal auf dem Schirm oder eingeladen hattet, würde ich aber empfehlen.
Sehr cool. Sebastian, es war eine sehr interessante Folge mit dir. Danke, dass du auch so ehrlich mit diesen ganzen Themen umgehst. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Leute heute zugehört haben und dachten so, boah, okay, der Sebastian, der tickt ein bisschen anders, und dafür freue ich mich, dass wir einfach da dieses Gespräch auch hatten. Also vielen Dank.
Danke euch.
Ja, Boris, jetzt sind wir zu zweit und jetzt können wir ja hier ganz ehrlich mal hier die Frage beantworten. Was hättest du denn gemacht? Ich weiß gar nicht, also ein paar Millionen wird es ja gewesen sein.
Okay, krass.
So, du hast Blinkist verkauft, 10 Millionen, sagen wir mal, hast du bekommen.
Ja. Was hättest du denn? Ich würde es mal mit Sebastians, einer von Sebastians Antworten kurz und knapp halten. Kommt drauf an welchem Wochentag.
An einem Sonntag nimmst du nur 10% und...
Ich kann, boah, das ist für mich tatsächlich mega schwierig zu beantworten. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich finde es schwierig, ob das dann 90% gewesen wären, die ich abgegeben hätte, oder nur 50 oder 30.
Nur 50? Ich finde 50 auch extrem viel.
Ja, aber du weißt, was ich meine. So, ich finde das total schwierig zu beurteilen. Da spielen ja so viele Faktoren wahrscheinlich mit rein, auf die wir jetzt mit ihm im Gespräch auch wahrscheinlich gar nicht so krass eingehen konnten. Mhm. Schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall meinen krassen Respekt überhaupt für diese Entscheidung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Für mich ist schwierig.
Ja, ist auch schwierig. Ich glaube, also diesen ganzen Prozess, den er durchgemacht hat mit dem toxischen Exit-Game, der trägt natürlich auch dazu bei, wie man die Welt auch sieht, wie man Business sieht. Wir haben heute auch rausgehört oder viel darüber geredet, es sind vor allem auch Investments in gemeinwohlorientierte Unternehmen, wie Wild Plastics, habe mich tatsächlich gewundert, krass, dass auch der Chris von Wild Plastic da mit seinem Team scheinbar auch ein Investment bekommen hat, finde ich auch sehr cool. Und dass er einfach wirklich sich da rausholt, okay, wo kann das Geld am meisten wirken? Und das zweite Themenbereich rund um Medien, das wundert uns jetzt nicht, glaube ich. Er ist Mitgründer von Neue Narrative, das haben wir heute nicht so krass fokussiert, weil die einfach schon auch bei uns zu Gast waren und es einfach dieses Thema Wohlstand und Vermögen. Jetzt hatten wir ihn zu Gast, das war uns, glaube ich, beiden wichtiger, ne? War es die richtige Entscheidung denn? Was meinst du?
Voll, auf jeden Fall. Und im Gespräch mit ihm habe ich uns auch auf unsere Liste der Themen und Fragen gucken die ganze Zeit parallel, ist mir die ganze Zeit so der Begriff Schweizer Taschenmesser durch den Kopf gegangen, weil das ist ja, also er hat es ja selber am Anfang gesagt, so gefühlt für ihn ist er gerade in viel zu vielen Themen gleichzeitig drin. Und das strahlt natürlich auch nach außen, aber das zeigt einfach nur, wie krass engagiert er auch gleichzeitig in diesen ganzen Dingen drin ist. Und es hat mich tatsächlich gefreut, dass er bei Neue Narrative auch noch aktiv ist. So. Lena ja, glaube ich, nicht mehr.
Nee, nicht mehr. Habe ich auch.
Genau, und deswegen zeigt das schon, dass sein Herzensprojekt das scheinbar immer noch ist und unseres ja auch. Als
ich lese es tatsächlich. Ich habe ihn abonniert. Ja, eine allerletzte Frage. Meinst du, der hat meinen Spruch mit Bernie Sanders falsch verstanden? Er hat gar nicht gelacht.
Nö, glaube ich nicht, aber du, ist ja schon spät, ist ja Montag, 6:30, von daher, nö, ich fand's gut. Ich glaube, innerlich hat er auf jeden Fall gelacht und verstanden, was du meintest, also alles gut.
Alles gut.
Ja.
Okay, hat Spaß gemacht, Boris. Dann bis zum nächsten Mal.
Same. Tschüss zusammen.